Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Ratajczak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier heute beim Blickwinkel Kunde Podcast. Und heute wieder in der Rubrik Auf einen Kaffee mit. Ja, mit wem treffe ich mich? Eine längere Geschichte. Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht so lange, obwohl es mir total so vorkommt, als kennen wir uns schon ewig. Sehr verrückt. Wir haben uns kennengelernt auf einer Speaker-Konferenz. Da ging es halt darum, Speaker zu treffen, andere Speaker, Redner. Und seitdem haben wir uns diverse Male getroffen und ausgetauscht. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannender Interviewpartner auch für euch. Also, heute geht's los mit Auf einen Kaffee mit Holger Kracke. Hallo Holger.
Hallo lieber Oliver.
Freut mich, dass du da bist und dass du dich sofort bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Ich würde sagen, für alle, die dich noch nicht kennen, starte doch einfach mal los und sag mal, wer bist denn du, was machst denn du, was ist deine Philosophie, wie arbeitest du und was haben wir vielleicht miteinander zu tun? Darauf kommen wir vielleicht später.
Also dass wir uns kennengelernt haben letztes Jahr, ich habe ja schon im Flieger auf dem Weg nach Salzburg hin, habe ich gedacht, was für ein intelligenter Mensch, also so als ich deine Gespräche mitbekommen habe.
Jetzt müssen wir schreiben, das ist mir peinlich.
Was hätte ich anderes sagen können als Zusagen für den Podcast? Das ist auch mein allererster, den ich quasi in dieser Form mache. Von daher freue ich mich total drauf und bin auch sehr gespannt, wie dann unser gemeinsamer virtueller Kaffee ablaufen wird. Wer bin ich? Das frage ich mich wahrscheinlich auch so häufig wie viele andere. Aber ich kann sagen, was tue ich? Und was tue ich ist, ich kümmere mich seit einigen Jahren um das Thema gesunde Leistungsfähigkeit, in zwei Richtungen interpretiert. Also ich komme eigentlich aus der Schiene der Burnout-Prävention, mache das seit einigen Jahren sehr intensiv und habe da festgestellt, dass Burnout-Prävention eigentlich letztendlich nichts anderes ist, als dass man sich um Leistungsfähigkeit von Menschen kümmert, die eventuell dann nicht mehr ganz so vorhanden ist. Und Leistungsfähigkeit kann ich aber natürlich auch dahin interpretieren, ein Mehr aus mir herauszuholen, wo ich sage, es geht mir noch gar nicht schlecht, aber ich möchte einfach meine Performance grundsätzlich steigern. Und mich fasziniert dieses Thema und insbesondere dabei Kurzzeitkonzepte. Das heißt, wie kann ich das eigentlich innerhalb sehr kurzer Zeit machen und nicht, wo ich vielleicht lange Therapieform oder irgendetwas anwenden muss.
Super spannend. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, was hat denn das mit dem Oliver zu tun? Wir haben doch den Podcast abonniert, weil da geht es doch um den Kunden an sich und es geht auch noch um die Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Und ich finde, die Mitarbeiter müssen natürlich gut miteinander zusammenarbeiten, aber da setzt man vielleicht einfach mal ein bisschen niedriger an oder höher, je nachdem, wie man es ansieht. Auf alle Fälle jedenfalls am Menschen an sich. Und deswegen denke ich, dass das Holgers Thema da extrem gut reinpasst, weil Du hast einen so einen schönen Vortrag, den ich mal hören durfte, der mit der Digitalaxis. Den fand ich großartig. Der heißt, hilf mir, ich glaube, mit Vollgas.
Mit Vollgas durch die Digitalaxis. Gesund und leistungsfähig in einer wahnwitzigen Welt.
Genau. Und wahnwitzige Welt, da muss ich mal gleich einhaken. Das ist ja wirklich so. Wenn ich mich umgucke, wenn man sich bei einem sicher sein kann, dass die Welt sich gefühlt gerade nicht langsamer dreht als vorher, sondern irgendwie immer turbulenter wird und alle drehen sie durch und jeder muss noch schneller, lauter, weiter. Das kann ja auf Dauer eigentlich nicht gesund sein, oder?
Das ist mit Sicherheit nicht gesund, bin ich mir ganz sicher. Wobei es gibt Menschen, die kommen mal besser damit klar und Menschen, die kommen weniger gut damit klar. Ich denke, was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass man mal so einen realistischen Blick auch mal wieder darauf wirft. Und wir sprechen alle über Veränderungen. Also sobald ich irgendwo in soziale Medien gucke, komme ich ja gar nicht mehr dran vorbei, was ich alles irgendwie jetzt machen muss und wie bescheuert das alles ist. Aber es ist ja auch so, dass Veränderung ein systemimmanenter Bestandteil der Evolution ist. Das heißt, es hat es immer gegeben und wir haben uns immer verändert und wir haben uns als Menschheit auch immer anpassen können. Das ist ja unsere große Stärke. Ich habe vor einiger Zeit in einer Präsentation mal so ein paar Spiegeltitel gesehen aus verschiedensten Zeitepochen. Mhm. Ja, und jedes Mal war dann die nächste wahnsinnig große Revolution irgendwie im Gange und alle verlieren ihre Arbeitsplätze und die ganze Welt wird ganz furchtbar. War sie aber am Ende irgendwie nicht. Also wir haben es trotzdem immer geschafft. Das heißt, Veränderungen per se mal jetzt als negativ zu sehen, glaube ich, wäre total falsch.
Ja, da fällt mir ein, witziges Beispiel ein. Eins der ältesten Dokumente der Menschheitsgeschichte, irgendwie 3000 Jahre vor Christi, habe ich mal gehört, ist ein Brief an jemanden, wo jemand schreibt, dass die Jugend total verroht und dass das alles nicht mehr so weitergeht.
Ja, das ist richtig. Aber auch das gibt's immer. Also die Jugend ist ja immer die schlimmste Generation, die man sich so vorstellen kann. Ganz ehrlich, ich bin Vater von einer 24-jährigen Tochter. Natürlich war das bei uns das Gleiche, als die in der Pubertät waren und Jugendliche waren, haben wir gedacht, oh Gott, was soll dabei irgendwann rauskommen, und irgendwie irgendeiner von euch wird irgendwann mal Bundeskanzler. Also die Republik ist im Untergang geweiht und. Also das denken wir immer. Und am Ende ist es ja gar nicht so. Also deswegen bin ich da so ein bisschen, mich da ein bisschen vorsichtig. Aber es gibt etwas, es hat sich etwas verändert, so ab Mitte der 80er Jahre mit dem, was wir dort erlebt haben. Da fing ja eigentlich Digitalisierung schon an. Aber es fingen eben noch viel mehr Dinge an, nämlich dass Strukturen einfach nicht mehr so waren, wie wir sie vielleicht früher gekannt haben. Das heißt, Menschen mussten ihrem Arbeitsplatz folgen. Die konnten nicht mehr in einer Firma anfangen, 40 Jahre dort arbeiten, dann in Rente gehen und alles war schön. Mhm. Die familiären Bindungen waren nicht mehr so eng. Das heißt, zunehmend gab es dann auch Trennungen. Also so diese viele gefühlte Sicherheiten waren einfach nicht mehr da. Und das war eigentlich auch schon der Zeitpunkt, wo es anfing, dass Menschen ein Gefühl von, hier wird's mir zu schnell, hier wird's etwas, oder hier geht's in die Richtung, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit oder ich schaffe bestimmte Dinge nicht, fühle mich überfordert. Das fing eigentlich zu dem Zeitpunkt schon an. Das hat sich entwickelt bis heute. Und heute sind wir eigentlich in der Situation, wo wir sagen müssen, es kommt dieser Begriff des Exponentiellen mit dazu. Und das ist, glaube ich, das, was heute auch das Entscheidende ist. Wir leben in einer Welt von exponentiellen Veränderungen. Das heißt ja nichts anderes als rasend schnell. Mhm. Und darauf sind wir als Mensch eigentlich gar nicht ausgelegt. Also evolutionsbedingt, wir reagieren noch genauso wie zu Zeiten der Säbelzahntiger, Angriff, Flucht, Verteidigung. Viel mehr können wir eigentlich nicht. Und jetzt sollen wir uns plötzlich hier mit den ganzen Veränderungen beschäftigen, die um uns herum passieren. Und da wird's eng. Und das wird auch ein Zustand sein, mit dem wir sicherlich noch sehr lange zu tun haben werden, dass Menschen sich dort anpassen müssen, dass sie Strategien brauchen, um zu sagen, ich fühle mich trotzdem noch wohl, ich bleibe auch leistungsfähig. Mhm. Und das ist letztendlich so mein Thema, mit dem ich unterwegs bin. Ich kriege dann häufig mal die Frage gestellt, ja, wie sieht denn das aus? Aber die junge Generation, die jetzt kommt, die ist das doch gewohnt. Die sind doch damit aufgewachsen, hier mit Smartphone und Tablet und was weiß ich nicht alles. Die dürften doch gar kein Problem mehr damit haben. Und dann sage ich, Moment, also meine Tochter studiert Psychologie. Mhm. Und sie ist nach Hamburg gegangen. Jetzt könnte man sagen, ja, haha, Psychologen und so. Aber sie hat ja auch in Hamburg andere Leute kennengelernt, die kein Psychologie studieren. Mhm. Und sie ist nach Hamburg gegangen vor einem guten Jahr. Und sie sagt irgendwann, du, hier ist niemand in meiner gesamten Umgebung, die ich hier bisher kennengelernt habe, der oder die noch nicht in einer therapeutischen Behandlung war. Und die waren alle so ihr Alter, und ich bin der Überzeugung, nein, auch wenn die Leute natürlich mit diesen Sachen groß werden, sie haben aber trotzdem die gleichen Probleme. Und das Problem wird in der Zukunft nicht besser werden.
Das glaube ich auch. Und nochmal zurück zu die junge Generation, die Digital Natives, die hier alles schon können von der Wiege ab. Ich hatte vor 2-3 Jahren, hatte ich mal 2 Lehraufträge, und ich habe das die erste Vorlesung so begonnen mit: Guten Tag, mein Name ist Oliver Ateitschak, ihr seid die Digital Natives. Wer von euch hat einen Online-Shop, wer hat einen Blog, wer verkauft im Web und braucht eigentlich gar nicht mehr studieren? Dann haben die mich angeguckt, als wäre ich direkt mit meiner Untertasse eingeflogen und käme vom Mars. Also nach dem Studium, das war ein spezieller Studiengang, Modetrend und Markenmanagement war zum Beispiel einer, hat eine einzige, von der ich weiß, die hat einen Modeblog dann nachher begonnen und hat da ein Business drauf aufgebaut. Aber das war nachher, und die anderen haben das noch nicht vorher gemacht. Also so von wegen, nur weil man die Möglichkeiten hat, nutzen das ja alle nicht. Also ich stelle mir das immer so vor, Gutenberg findet den Buchdruck und die nachfolgende Generation sagt, ach, lesen finde ich doof. Ist halt schwierig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also auf alle Fälle, die haben darunter genauso zu leiden, von wegen, es wird immer alles schneller und sogar exponentiell schneller.
Ja, absolut.
Wenn ich so in Konzernen unterwegs bin und dann immer sage, guten Tag, wir müssten mal ein Interview führen, weil ich habe dann Projekte, höre ich immer eins. Oh, ich habe keine Zeit, jetzt wollen Sie auch noch. Und egal, wo ich das frage, ich höre immer, ich habe keine Zeit, ich muss ins Meeting, ich habe hier noch 327 E-Mails zu beantworten, dann soll ich das denn noch machen, und dann haben wir noch den Quartalsabschluss und den hier und den da. Also irgendwie so dieses Keine-Zeit-Ding scheint ja etwas weiter verbreitet zu sein. Beobachtest du das auch?
Ja, absolut. also ich finde es ganz grausam, dass, immer wenn ich das höre und wie beschäftigt wir alle sind, gehört ja auch schon fast zum guten Ton, keine Zeit zu haben und beschäftigt zu sein, weil wenn ich jetzt sage, ich habe Zeit, dann guckt man einen ja schon fast mitleidig an und sagt, wie, du hast Zeit, hast nichts zu tun,
faul bist du,
genau. Ja, oder was in der Richtung, ja, also wenn du nichts zu tun hast, dann könntest du doch schon die oder die anderen Dinge schon längst wieder machen. Ich finde das eine ziemlich grausame Entwicklung, die wir dort haben. Also keine Zeit zu haben, ist im Grunde genommen zunächst mal immer ein Totschlagargument. Ich kann jeden damit totschlagen und sagen, ich habe keine Zeit, ja, dann ist das so. Wenn ich als Coach unterwegs bin und Menschen dazu auffordere zu sagen, vielleicht das oder das mal zu tun, und die sagen dann, ja, aber ich habe keine Zeit dafür, dann kann man auch nur sagen, dann können wir dieses Gespräch eigentlich auch hier beenden. Weil, also so alt der Spruch auch sein mag, aber so wahr ist er auch, Zeit haben kommt von Zeit nehmen. Die Frage ist doch nicht, habe ich Zeit, sondern die Frage ist, wie nutze ich meine Zeit? Mhm. Und eine Studie aus Chicago, die ist noch gar nicht so alt, die haben sich angeguckt, wie ist so die Handynutzung. Und wenn ich dann sehe, dass ein durchschnittlicher User am Tag über 80 Mal auf sein Handy schaut. Und das heißt ja nicht...
Das schaffe ich ja pro Stunde.
Der macht auch noch irgendwas. Ja, du bist ja auch Heavy-User. Du bist ja jetzt ja ein bisschen anders. Du bist ja quasi halb Techie. Die Heavy-User sind so bei 200 Mal am Tag. Ja, über 200 Mal am Tag gucken die darauf. Heißt aber an Berührungen bei den Heavy-Usern pro Jahr, dass sie circa 2 Millionen Handy-Berührung, also des Displays haben. Und dann kann ich mir schon mal fragen, warte mal, wenn ich das habe, wie viel Zeit bleibt mir denn noch für andere Dinge? Und wenn ich mir angucke, wie eine durchschnittliche Mediennutzung heutzutage ist, wo wir sagen, wir nutzen irgendwie diverse Dinge mehrere Stunden am Tag, ja, dann muss ich mich auch fragen, habe ich am Ende auch keine Zeit, weil ich die Sachen vielleicht nur falsch nutze? Ich kann mit diesem Argument, ich habe keine Zeit, kann ich nicht viel anfangen, aber das, ich glaube, es ist was ganz anderes, was mit dazukommt. Es ist ein Gefühl von keine Zeit mehr haben. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt. Wir alle haben ein Gefühl von, ich habe keine Zeit. Erstmal sind wir, dass wir es falsch nutzen, aber wenn dieses Gefühl da ist, dann ist es ein Gefühl. Und Gefühle, dagegen ist ganz schwer zu argumentieren, also nicht mit logischen Dingen zu argumentieren, sondern wir müssen vielleicht wieder an einen Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, überhaupt dann auch mal uns Zeit genommen zu haben und Zeit so genommen zu haben, dass wir entspannen. Es gab jetzt gerade gestern die Ergebnisse von einer Studie, die der Kollege Frohböse in Köln gemacht hat von der Hochschule. Mhm. Und er hat einen, wie ich finde, einen ganz klugen Satz gesagt mit dabei. Er sagte nämlich, wir haben eigentlich gar kein Belastungsproblem. Das glaube ich nicht so, den Teil des Satzes. Ich glaube, das haben wir auch. Aber er sagt, wir haben eigentlich gar kein Belastungsproblem, wir haben vielmehr ein Regenerationsproblem. Mhm. Und diesen zweiten, insbesondere den zweiten Teil des Satzes, den glaube ich sehr, weil ich auch der Überzeugung bin, die meisten Menschen oder sehr viele Menschen haben schon ein Problem, sich überhaupt wieder entspannen zu können. Also wir haben mit der Entspannungsfähigkeit ein Problem. Das ist eines meiner ganz großen Themen, wofür ich auch wirklich plädiere, dass Menschen wieder Entspannungsfähigkeit trainieren. Auf welchen Ebenen dann auch immer das funktioniert, ob das Hobbys sind, ob das Sport ist, ob das Entspannungstechniken sind, das muss jeder für sich selber rausfinden. Mhm. Aber mit dieser eigenen Entspannungsfähigkeit kann ich, glaube ich, auch aus ganz vielen Dingen den Druck rausnehmen, kann auch dieses Gefühl wegbekommen, dass ich ja sowieso nie Zeit habe. Und das kann übrigens auch im Unternehmen dann zu großen Pluspunkten führen, auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Weil dieses ich habe in meinen Präsentationen, da habe ich einmal ein Bild drin, wo man die kalte Luft aus den Nüstern eines Pferdes sieht, ja, also wo ein Pferd quasi atmet. Und das ist für mich so ein Bild für, da steht jemand extrem unter Druck. Und ich glaube, das Gefühl, dass so viele Menschen unter einem extremen Druck stehen und den mal wieder rauszunehmen, der kann uns allen, glaube ich, sehr, sehr gut tun.
Das glaube ich auch. Also ich habe längere Zeit da auch mal Schwierigkeiten mit gehabt, sage ich mal. Und ja, ich bin sicherlich Heavy-Nutzer und ich mag die neuen Technologien, die es da draußen gibt. Aber wenn ich in ein Café gehe, versuche ich zumindest meistens das Handy wegzulegen und einfach mal Leute anzugucken. Und das ist einfach sehr spannend. Also immer wenn ich aus dem Urlaub komme und Leute mich fragen, was hast du da gesehen? Warst du hier? Warst du da? Und dann denke ich immer, nee, war ich nicht. Aber da war es dieses süße kleine Café und wir haben da gesessen, einen tollen Kaffee getrunken, haben Leute geguckt und es war einfach schön. Nur wenn man das jetzt auf die Unternehmenssicht sozusagen zieht und da sitzt ein Mitarbeiter und schaut draußen in den Hof oder in den Garten oder geht nach dem Kantinengang noch einmal ums Gebäude mit einem Kollegen, das muss man natürlich auch sozusagen vom Chef vorgelebt bekommen. Also der muss ja dann nicht sagen, Herr Müller, was haben Sie denn da gemacht? Ich hoffe, Sie haben ausgestempelt. Sondern der muss das vielleicht auch mal akzeptieren, dass das ein bisschen zur Arbeit dazugehört, oder?
Absolut. Also Unternehmen sind da meiner Meinung nach auch gefordert. Also zum einen ist die Frage, was für eine Kultur habe ich überhaupt im Unternehmen? Schwierig wird es, wenn es ein Unternehmen ist, wo die Unternehmensleitung sagt, warte mal, also die Einzigen, die hier doch richtigen Stress haben, sind wir. Und die Mitarbeiter sollen sich mal nicht so anstellen. Die haben gar keinen Grund dazu. Das stinkt der Fisch halt in der Regel halt vom Kopf. So muss man es halt einfach sehen.
Habe ich gehört und auch schon manchmal beobachtet.
Ich glaube, es gibt das ein oder andere Unternehmen. Das ist aber Gott sei Dank nicht bei allen so. Und ich bin der Überzeugung, dass mehr und mehr Unternehmen erkennen, dass sie vielleicht nicht so weitermachen können, wie sie es bisher getan haben. Weil für die meisten Unternehmen doch langsam oder auch schon in erheblichem Maße der Druck steigt, zu sagen, wo kriege ich eigentlich gute Mitarbeiter her?
Genau.
Letztendlich arbeite ich ja oder haben Unternehmen zwei Problemfelder. Nämlich zum einen, wir haben das Thema der Überalterung. Das heißt, irgendwann sind die Leute weg und die Jungen sind einfach nicht mehr da. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, warte mal, die Leute sind irgendwann weg, ist doof, weil wenn die Jungen irgendwie nicht reinkommen oder ich nicht mehr attraktiv genug bin für die Jungen, dann stehe ich immer ganz ohne Arbeitnehmer da.
Ja, da muss man alles selber machen, das wäre auch blöd.
Das sollte jede Führungskraft sich mal irgendwie vorstellen. Wenn sie das alles selber machen müsste, was die Mitarbeiter machen, dann sagt man, jetzt ist doof, dann behandle ich die Menschen vielleicht auch langsam mal besser. Das heißt, aber dieser Druck steigt, zu sagen, ich glaube, ich muss mich jetzt doch mal ein bisschen anders positionieren im Markt. Und dann werde ich schon immer mehr gucken müssen, was heißt denn das? Wie werde ich denn attraktiv als Arbeitgeber und wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter gesund zu halten? Irgendwann oder die meisten Unternehmen werden auch sehr schnell dazu kommen, dass ein Obstkorb, der Gutschein für einen Rückenkurs oder für das Fitnessstudio und die tolle Fahrt irgendwie einmal im Jahr irgendwohin dann doch nicht ganz zielführend ist, um das Ziel zu erreichen, sondern werde ich irgendwann darauf kommen. Ich glaube, es geht auf eine andere Ebene und es geht dahin, die Menschen psychisch gesund zu erhalten und dieses psychisch gesund zu erhalten, da gibt's halt drei Ebenen, auf denen ich unterwegs sein kann. Das ist einmal die Unternehmensebene, wo ich über psychische Gefährdungsbeurteilung gucken kann, wo kann ich dann irgendwie bestimmte Dinge verbessern, brauche ich hier vielleicht einen neuen Teppichboden, da eine neue Kaffeemaschine, keine Ahnung.
Teppichboden jetzt wegen Schall oder wegen hässlicher Farbe?
Zum Beispiel, also je nachdem, wo ich bin. Also er kann doch nur so verranzt aussehen, aber je nachdem, wo ich bin, wenn viel telefoniert wird und so und Lautstärke ist, kann das natürlich ein Schallschutz unter anderem auch sein. Aber ich habe eine zweite Ebene, das ist die Teamebene, da ist insbesondere die Führungskraft gefragt, wie gehe ich eigentlich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern um, was hält meine Mitarbeiter gesund, da geht es dann viel um Themen wie Wertschätzung, um Informationsverhalten, um Handlungsspielräume, um Vertrauen und so weiter, also was kann ich eigentlich als Führungskraft tun, damit es meinen Mitarbeitern gut geht. Und es gibt die dritte Ebene, wo es aber auch heißt, was kann ich eigentlich für mich selber tun? Und da müssen Unternehmen eben auch deutlich mehr an Angeboten machen zum Thema Stressmanagement, Burnout-Prävention, ist scheißegal, wie wir das nennen. Da passiert nämlich momentan auch noch sehr, sehr, sehr wenig. Das ist aber auch schon eine Frage der Kultur, dann ist es aber auch da eine Frage des Vorlebens. Und man weiß mittlerweile, dass Menschen bei weitem kreativer, schneller, effizienter arbeiten in dem Moment, wo sie entspannter sind. Das heißt, das ist technisch, also wenn man darüber nachdenkt, eigentlich so einfach, nur die meisten machen es leider noch nicht so. Und wenn jemand sagt, er guckt mal aus dem Fenster, dann müsste die beste Antwort, die ich geben kann, wenn der Chef dann vorbeigeht und sagt, was machst du, da hast du nichts zu tun. Das heißt, ich bin kreativ für die Firma. Es gibt Unternehmen, die machen es so, da kann man sich so eine Wäscheklammer quasi an die Klamotten heften. Und wenn man diese Wäscheklammer trägt, das darf man einmal am Tag machen, ich glaube für eine Viertelstunde. Und wenn man diese Wäscheklammer trägt, dann darf man auch nicht angesprochen werden. Das ist als Zeichen dafür, ich mache mir Gedanken über die Firma. Ja, also ganz bewusst irgendwie zu sagen, das ist quasi eine Auszeit, sich mal rauszunehmen, warum denn sowas nicht auch zu machen, wo man einfach sagt, jeder Mitarbeiter darf sich irgendwie so und so lange pro Tag gönnen, wo er vielleicht auch einfach nur sagt, ich darf meine Gedanken einfach schweifen lassen.
Das hat natürlich was mit Kontrollverlust zu tun. Also manche Chefs würden dann ja sagen, Moment, wir haben hier eine Stempelzeit, wir haben hier eine Arbeitszeit und da muss das alles so sein. Und da kann ich den nicht kontrollieren, da sitzt er nicht am Rechner. Was ja erstaunlich ist, was Leute so, wenn man die mal beobachtet, was die so am Rechner den ganzen Tag machen. Da ist dann auch dann manchmal vieles auch nicht so richtig mit Arbeit zu tun. Deswegen bin ich froh, also diese Wäscheklammernummer, die kannte ich noch nicht, die finde ich ziemlich cool.
Also ich habe schon, als ich noch in der Schule war, als ich mein Abi gemacht habe, da sagte irgendwann mal ein Lehrer, hat aus irgendeiner Studie berichtet, dass 80% der Arbeitszeit dafür draufgehen, dass man sich über, dass man irgendwelche Leute mobbt, dass man sich über irgendwelche Dinge unterhält, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Also es ist eigentlich nur 20% reine Arbeitszeit sind. Und wenn man mir dann kommt und sagt, ich habe einen Kontrollverlust, weil ich kann das ja nicht kontrollieren, dann sitze ich nicht am Platz. Wie abartig ist das, wenn wir mal davon ausgehen, und das wissen wir doch alle auch, wenn man arbeiten geht, man arbeitet doch nicht jeden Tag zu 100%, ist doch totaler Quatsch. Und ich glaube auch, dass wir in der heutigen Zeit uns immer mehr dahin bewegen. Wir kriegen ja deutlich flexiblere Arbeitsmodelle. Ein Bekannter von mir, eine Werbeagentur, hat jetzt gerade angefangen zu sagen, er stellt den Mitarbeitern das vollkommen frei, wann sie da sind, wie viel Urlaub sie nehmen. Das ist überhaupt nichts Fixes mehr. Mhm. Die Unternehmen, die das schon ausprobiert haben, haben da zu großen Teilen sehr, sehr positive Erfahrungen mit diesen Modellen gemacht, also mehr diese Eigenverantwortlichkeit zu stärken, da wo ich es kann. Mhm. Deswegen glaube ich, ist dieses Argument, ich kann die Leute nicht mehr kontrollieren. Also wer noch so denkt, ja, aber hoffentlich geht diese Person demnächst in Rente.
Ja, Eigenverantwortlichkeit sozusagen. Ich meine, dieses ganze Thema kann man aber nicht so einschalten. Also man kann ja nicht einfach sagen, ab morgen bestimmen wir alle, wann wir im Urlaub gehen und was wir machen und ob wir nur einen Tag die Woche hier sind oder so. Das muss man ja schon ein bisschen systematisch und geregelt angehen, weil wenn Leute jahrzehntelang daran trainiert wurden, immer zu gucken, was macht der Chef, wie guckt der, gucke ich gerade so, dass der denkt, dass ich besonders doll arbeite, ist es natürlich schwierig, da den Hebel umzulegen.
Das wird es wahrscheinlich sein. Also da bin ich jetzt kein Organisationsmensch. Diese Aufgabe, die überlasse ich auch gerne anderen, wie das dann nun zu planen ist oder auch nicht. Ich finde die Grundidee einfach nur relativ gut. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Aber es ist jetzt auch so, wir sprechen jetzt relativ viel darüber, was kann eigentlich das Unternehmen tun. Ich weiß ja, dass dein Thema auch viel das Thema Zusammenarbeit zum Beispiel ist, genau. Ja, also etwas zu ändern, auch in den Teams etwas zu ändern. Und wenn wir, du hast gerade auch nochmal gesagt, das Wort Eigenverantwortung nochmal mitgebracht. Ich glaube, es gibt auf allen Ebenen relativ viel zu tun. Also ich glaube, dass ein Unternehmen insbesondere zunächst mal dafür verantwortlich ist, den Mitarbeitern gewisse Angebote zu machen, damit sie für mein Thema gesund und leistungsfähig bleiben. Da fehlt es in Deutschland noch an ganz vielen Ecken. Mhm. Das europäische Ausland ist da durchaus auch schon weiter, wo es vielleicht auch rechtlich oder gesetzlich deutlich mehr an Vorgaben gibt, was muss ein Unternehmen anbieten. Mhm. Aber was ja auf jeden Fall bleibt, ist immer das Thema, wer fängt denn jetzt an und wo kann ich denn anfangen, Dinge zu verändern? Und dann sind wir eigentlich beim Mitarbeiter selbst.
Genau.
Die Frage stellt sich ja, warum klappen denn Dinge überhaupt nicht im Unternehmen? Warum klappt denn irgendwie auch eine Zusammenarbeit nicht? Warum verstehe ich mich mit bestimmten Leuten irgendwo nicht? Mhm. Und das ist immer so einfach, dann zu sagen, ja, weil der das und das macht. Mhm. Der ist ja doof. Ja. Der versteht das auch nicht. Habe ich das schon mal erzählt.
Das hat gar keinen Zweck mit dem.
Hat überhaupt keinen Zweck. Und das ist ja immer so. Dieses Wort immer ist eins der schlimmsten Worte, was wir irgendwie kennen.
Das zweitschlimmste ist nie. Der hat ja noch nie.
Ja, und dann kommt noch aber. Also diese furchtbaren Wörter. Aber wir kennen das, ich denke, wir kennen das ja auch. Und in eigenen Partnerschaften und so wendet man das ja auch mal gerne an, diese Verallgemeinerung. Ich bin der Überzeugung, dass es nicht immer so stimmt, was wir da vielleicht gerade so denken. Und selbst wenn es stimmen würde, hilft uns das nicht weiter, weil die einzige Person, bei der ich anfangen kann, was zu verändern, das bin nun mal ich selbst. Ich bin ja Michael Jackson-Fan. Und ich wusste gar nicht, dass dieser Mensch durchaus so intelligent war. Als ich dann mal bewusst den Text Man in the Mirror gehört habe, da besingt er dann nicht genau das. Ja, also zu sagen, bei wem kannst du eigentlich anfangen, das ist wirklich, das ist der Mann im Spiegel. Und das ist die einzige Person, mit der du anfangen kannst, etwas zu verändern. Und das ist der beste Weg, um etwas zu verändern. Weil warum haben wir ein Problem mit anderen Menschen? Auf was basiert das? Und in der Regel gibt's momentan, würde ich mal sagen, drei Sachen, die das im Wesentlichen beeinflussen. Das ist zum einen meine Erwartungshaltung. Mhm. Meine eigene Erwartungshaltung definiert, ob mich jemand anderes enttäuschen kann oder ob mich jemand anderes nervt, ja oder nein. Und diese Erwartungshaltung, die wir in aller Regel haben, die ist häufig einfach zu hoch angesetzt. Schon Shakespeare hat gesagt, Erwartung ist die Wurzel allen Herzschmerzes. Und ich glaube, damit hat er total recht. Also dieser Mann wusste scheinbar auch eine ganze Menge. Aber wenn wir dann mal sagen, ja, wenn ich das aber weiß, dass meine Erwartungen mich enttäuschen können, und wenn ich jetzt keine Erwartung hätte, dann kann ich eigentlich auch gar nicht enttäuscht werden. Dann kann ich eigentlich auch nicht enttäuscht werden von meinen Kollegen, wenn die dann wieder irgendwie nicht aufgepasst haben oder wieder was falsch gemacht haben oder. Mhm. Wie klug wäre es dann vielleicht, mal an meiner eigenen Erwartungshaltung zu arbeiten? Dinge vielleicht auch nur als Wunsch zu formulieren. Dann, wenn ich Dinge als Wunsch formuliere, dann nehme ich mir eventuell auch schon so einen Druck raus aus Sachen, die passieren. Mhm. Deswegen glaube ich, das wäre schon eine unglaublich gute Geschichte. Das Zweite, was wir haben, ist so dieses Thema der Emotionsregulation. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Ich erkläre es mal einem ganz einfachen Beispiel, nämlich so Partnerschaften kennt ja jeder. Dann kann man es, glaube ich, gut erklären. Mhm. Und ich habe vor einigen Jahren mit meiner damaligen Partnerin in Düsseldorf gelebt, Ortsteil Oberkassel, also ein schöner Stadtteil. Wir hatten eine schöne Wohnung, geräumiges Wohnzimmer, in der stand so eine große rote Couch mit Alcantara-Leder drauf. Wir hatten keine Stühle, Liebe war groß und so. Mhm. Und jeder Abend, den wir da zu Hause waren, der lief in etwa ähnlich ab. Wir lagen beide auf der Couch, sie kuschelte sich an mich. Und ich streichelte ihren Rücken. Mhm. Ich streichelte, gut, jetzt nicht 5 Minuten und auch nicht 15. Man hätte Flughäfen bauen können, Bahnhöfe und nicht nur bauen, auch alles eröffnen. So lange habe ich gestreichelt. Und jedes Mal, wenn sie einschlief oder ich gedacht hatte, sie ist jetzt endlich eingeschlafen und ich höre auf zu streicheln, dann guckt sie mich an und sagt, mach weiter. war es ja ganz nett. Andererseits kriegte ich irgendwann Schulterprobleme. Ich hatte Probleme, meine rechte Schulter irgendwann noch wirklich hoch zu bekommen. Das ist blöd, wenn man noch Ballsportarten macht und Schlagsportarten macht. Und dann habe ich eines Abends einmal Mut zusammengenommen und ich sage, als wir wieder da so lagen und ich wieder am Streicheln war, und ich sage, Süße, ich sage, was hältst du davon, wenn wir uns einen Sessel kaufen würden? Und diese Sessel... Also Sessel habe ich noch gesagt, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich noch zu Kaufenbürden gekommen bin. schlagartig fiel die Temperatur in diesem Raum. Gefühlt irgendwie waren wir plötzlich in der Arktis. Mhm. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden. Das hat auch ganz lange gedauert, bis das einigermaßen sich dann da wieder gegeben hatte. Und ich habe das nicht verstanden, was dieses Wort Sessel ausgelöst hat. Das habe ich erst viel, viel später verstanden. Da waren wir schon gar nicht mehr zusammen. Aber dann habe ich irgendwann drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, Sie und Ihr Bruder, die haben schon als kleine Kinder gesagt, wohl unsere Eltern, die hätten sich schon längst trennen müssen. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie das Wohnzimmer der Eltern aussah. Das heißt, Vater saß jeden Abend im Sessel vor dem Fernseher, Mutter lag jeden Abend auf der Couch. Die beiden hatten nichts miteinander zu tun. Und wie gesagt, so ehetechnisch scheinbar eben auch nicht so toll. Das war für sie quasi, dieses Wort Sessel war für sie wie eine Art Trauma, was sie für sich abgespeichert hatte, weil das war sofort dieses Bewusstsein, wenn wir hier einen Sessel stehen haben, haben wir nichts mehr miteinander zu tun und haben eine beschissene Beziehung.
Dabei hast du einfach nur gedacht, wäre doch auch mal ganz schön.
Ich hätte es traumhaft gefunden, einfach mal zu sagen, ich habe mal ein bisschen Freiheit um mich rum. Aber das ist aber mit dieser Emotionsregulation gemeint. Das heißt, für sie war dieses Wort Sessel quasi wie eine Art Trauma, was sie in sich reingefressen hat. Und wir alle, bin ich überzeugt, wir kennen das auch, dass wir vielleicht nur einen Geruch haben von irgendetwas, dass wir eine Stimme hören, dass wir einen Namen auf dem Handy-Display lesen, was auch immer es denn irgendwo ist. Und schwillt schon der Kamm, ja, und schnürt sich quasi irgendwie so die Brust zusammen, der Hals, und wir sagen, boah, ich reagiere nur noch, also denken ist jetzt gerade nicht mehr.
Was? Der Müller ist auch in dem Projekt, da mache ich nie mit.
So, in etwa, genau. Ja, weil das ist schon so, wo ich sage, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, an diese Person. Und das ist so ein zweiter Grund, der eine absolute Rolle spielen kann, um zu sagen, deswegen habe ich ein Problem mit anderen. Wenn das so ist und wenn es mir vielleicht gar nicht bewusst ist, aber dann sollte ich vielleicht was dagegen tun. Also das kann ich aber auch nur bei mir selber machen. Da kann ich nicht den Müller dafür verantwortlich machen, ja, dass der so ist, wie er ist. Und der dritte Punkt ist das Thema Entspannungsfähigkeit. Da sind wir wieder bei dem, wenn ich es nicht schaffe, mich selber zu entspannen, ja, wie soll ich denn entspannt mit anderen Leuten umgehen? Wenn ich die ganze Zeit unter Druck stehe, wie soll ich es denn schaffen, anderen Leuten entspannt gegenüberzutreten und diesen Druck nicht weiterzugeben? Und das ist jetzt egal, ob ich jetzt normal auf Mitarbeiterebene bin oder ob das mein Chef in meine Richtung ist oder mein Chef in andere Richtungen ist. Dieses Thema Entspannungsfähigkeit ist und bleibt ein absoluter Schlüsselfaktor für eine gute Zusammenarbeit in Unternehmen. Und jetzt als Beispiel nochmal. Ich kümmere mich um diese Kurzzeittechniken. Das ist ja das, was für mich total spannend ist. Und ich bin um die Welt geflogen und ich habe die Koryphäen von tollen Methoden interviewt und gefragt, wie geht das und was habt ihr für Erfolge damit gehabt und. Und diese Methoden sind alle wissenschaftlich belegt. Also man muss nicht nur daran glauben, sondern die funktionieren auch, wenn ich nicht dran glaube. Und es gibt unter anderem eine Technik, die nennt sich herzfokussiertes Atmen. Das ist total easy, wirklich, weil man nur atmet. Und das machen auch unter anderem auch Unternehmen, die sowas mit als Kurse eingeführt haben. Und die haben super, super positive Erfahrungen mit solchen Dingen gemacht, dass unter anderem die Harmonie eben auch in den Abteilungen sich deutlich verbessert hat, dass die Kündigerquote sich zum Beispiel deutlich verringert hat. Nur weil sie solche Übungen machen, die am Ende führt es auch dazu, dass ein mehr an Oxytocin ausgeschüttet wird, also von dem Wohlfühlhormon, von dem Kuschelhormon quasi, was deine Zusammenarbeit natürlich auch deutlich verbessern kann. Macht übrigens aber auch das Thema Wertschätzung. Also Wertschätzung alleine erhöht auch schon die Ausschüttung von Oxytocin. Also, aber wenn ich jetzt mal diese drei Punkte nehme, wo ich auf individueller Ebene bin, also bei mir bin, wo ich was verbessern kann, dass ich sage, Erwartungshaltung, Entspannungsfähigkeit, Emotionsregulation, da würde ich einen Riesenpunkt machen, wenn ich den Mitarbeitern im Unternehmen anbieten kann, daran zu arbeiten, dann heißt das auch automatisch, damit wird sich auch die Zusammenarbeit in Unternehmen verbessern und unter anderem dann auch deutlich die Produktivität nochmal verbessern.
Ich bin jetzt Chef und ich sage jetzt, komm, Butter bei die Fische, das Obstkorb-Abo wird abgeschafft. Was müssen wir jetzt konkret tun, damit das alles besser wird? Endlich, mit den blöden Mitarbeitern.
Zum einen bin ich ganz ehrlich, ich würde das Obstkorb-Abo nicht abschaffen. Ich finde es gut, dass es das gibt. Also man darf das nicht falsch verstehen. Nicht so dogmatisch zu sagen, ich sage nicht, das ist alles Quatsch, was es da gibt, sondern ich bin froh für jedes Angebot, was es gibt. Und ich bin froh für jedes Angebot, auch im Sinne von Unterstützung Fitnessstudio, den Rückenkurs, den Yogakurs, das Thema gesunde Ernährung, wenn es irgendwie über eine Kantine läuft oder wie auch immer. Das finde ich alles gut und das bitte auch alles beibehalten. Für mich ist das geht es nicht um entweder oder, sondern für mich geht es eher um ein zusätzlich, um wirklich rund zu werden. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich rund werden im Unternehmen und es geht mir darum, das ist erstmal die erste Grundvoraussetzung, wenn wir darüber sprechen, wie sollte die Kultur sein. Die erste Frage ist, sind mir meine Mitarbeiter wirklich wichtig und möchte ich, dass meine Mitarbeiter auf Dauer gesund und leistungsfähig sind und bleiben. Diese Ausgangsvoraussetzung brauche ich. Wenn ich da sage, ja, das ist gegeben, dann gibt es für mich insbesondere drei Elemente, die ein Unternehmen tun sollte. Das eine ist das Thema der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Das muss ich laut Arbeitsschutzgesetz sowieso tun. Viele machen es halt nicht. Ja, wenn ich unter 10 Mitarbeitern habe, wird es halt auch keiner kontrollieren. Sagen wir es mal so. Dann kann ich sagen, habe ich gemacht, aber kontrolliert keiner. Ansonsten muss ich das tun. Das wird nur häufig überschätzt im Sinne der Wirkungsweise, weil für mich hat das weniger mit Gesundheit zu tun, sondern eher mit Wohlfühlcharakter zu tun. Deswegen bin ich dann ein ganz großer Freund davon, das auf eine sehr unspektakuläre Art und Weise zu machen. Das ist überhaupt nicht aufwendig, es kostet auch nicht viel Geld, das durchzuführen. So, dann habe ich aber die Organisationsebene abgehakt. Das Zweite, was ein Unternehmen tun sollte, ist, alle Führungskräfte zu schulen im Sinne von gesund führen. Das heißt, was kann ich im Sinne oder in Richtung meiner Mitarbeiter tun, damit es ihnen besser geht, damit sie sich wohlfühlen, damit sie auch gesund bleiben. Das ist übrigens ein Thema, was in einer sehr neuen Umfrage Führungskräfte als das wichtigste Thema in 5 Jahren ansehen werden. Also wichtiger als irgendwie über Kommunikation zu sprechen oder irgendetwas anderes. Selbstführungskräfte, große Unternehmen sagen, in 5 Jahren wird das Thema gesund führen das wichtigste Thema werden, was ich als Führungskraft habe. Deshalb, warum denn nicht schon heute damit anfangen? Alle Führungskräfte, ist ein bisschen steht der Tropfen, höhlt den Stein, ist aber auch nicht so aufwendig, kümmert man sich mal einen Tag drum. Und das Dritte ist das Thema individuelle Prävention zu machen, das anzubieten. Da gibt es ja ganz viele Angebote im Markt. Und leider gibt es, wo es ganz viele Angebote gibt, eben auch ganz viel Unsinn, den man da im Markt irgendwo erlebt. Also ich glaube, ganz viele haben das Thema noch nicht verstanden. Vielleicht, weil sie nur mal ein Buch gelesen haben oder mal irgendwie 2 Wochenenden in der Coaching-Ausbildung das mal mitgemacht haben und sagen, ich kann jetzt auch Burnout-Prävention, ich kann Stressmanagement. Und da kommen hanebüchene Sachen dabei raus. Wirklich hanebüchene Sachen. Wo es dann auf der einen Seite heißt, dass das hat immer nur was mit deinen Gedanken zu tun. Also wenn du deine Gedanken irgendwie anders hast, dann kriegst du ja keinen Burnout. Totaler Schwachsinn. Bei über 40% hat das nichts mit Gedanken nur zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass sie sich in der Handlung unfähig fühlen, noch Lösungen zu finden. Also eine Problemlösekompetenz geht abhanden. Das hat viel damit zu tun, dass ich vielleicht irgendwann totalen Rückzug erlebe, einen sozialen Rückzug erlebe und nicht mehr das Gefühl habe, noch irgendwo eine Unterstützung zu haben. Das hat viel mit nicht mehr vorhandenem Genuss, mit einer nicht mehr vorhandenen Genussfähigkeit und so weiter zu tun. Also es gibt schon viele Gründe, warum es irgendwann zu einem Ausfall kommen kann, die natürlich auch irgendwann die Gedanken beeinflussen, ist keine Frage. Aber es nur darauf abzustellen, wäre halt völlig falsch. Ich bin auch kein Freund davon, diese ständigen Plattitüden zu erzählen. Du musst mal Nein sagen lernen. Ja, 95% haben wohl gar kein Problem mit Nein sagen. Also warum soll ich denn das allen erzählen? Also erzähle ich es doch lieber den 5%, die das interessiert. Oder
dies betrifft.
Ja, dies betrifft, genau. Du musst mal Sport treiben. Ja, Sport ist irgendwie super. Da kannst du auch total abschalten. Ja, gut, also wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, ich hasse Sport, ja, Sport ist für mich totaler Stress, warum soll er denn mit diesem Sport betreiben? Ja, noch ein Stressfaktor mehr. Also das passt für mich nicht und deswegen bin ich so ein totaler Freund davon und Verfechter davon, individuelle Prävention zu betreiben. Das heißt, für mich ist, wenn ein Unternehmen das anbietet, diese individuelle Ebene, und die muss zwingend meiner Meinung nach angeboten werden, dann geht es für mich darum, auf der einen Seite das Thema zu verstehen, also zu wissen, wann entwickle ich mich denn vielleicht dahin, dass es ungesund wird, was um mich herum passiert. Und auf der anderen Seite dann auch zu sagen, wie sieht es denn bei dir individuell aus? Wie hoch ist dein Risiko, an irgendetwas zu erkranken? Wo solltest du etwas tun? Wo sind deine Optimierungsansätze? Und dann kann der Mensch loslaufen. Und in den letzten Jahren habe ich damit super, super positive Erfahrungen gemacht. Ich sehe es bei Unternehmen, die dann diesen Test, ich mache so einen individuellen Stressdiagnostiktest, und viele Unternehmen machen den dann eben auch regelmäßig jedes Jahr. Dann bin ich in einem nachhaltigen Programm. Und ich sehe da die positiven Entwicklungen von den Menschen. Und das ist total faszinierend zu sehen. Deswegen plädiere ich insbesondere für diesen Faktor auch mit dabei. Also das sind so die Dinge, die sollte ein Unternehmen anbieten, was das Thema Entspannung und also die anderen Sachen, über die wir gesprochen haben. Ich kann natürlich auch zunächst mal anfangen und mach mal einen Impulsvortrag, eine Keynote, wie auch immer, zum Thema unter anderem mit Vollgas durch die Digitalaxis. Bringt Menschen vielleicht auch schon mal dazu, dass sie mal anfangen nachzudenken, dass sie mal so einen Impuls bekommen, mal zu bremsen. Ich habe so letztens den Spruch gerade erst geschrieben oder einen Satz geschrieben, wer bremst, gewinnt. Ja, weil wir denken ja immer, wer bremst, verliert. Das ist doch Quatsch, wer bremst, gewinnt. Denke ich mal, ist viel, viel besser von der Aussage. Auch ein Satz, der mir ganz gut gefällt, ist become cool to stay on fire.
Ich finde, ein super schöner Schlusssatz. Aber bevor ich dich entlasse, habe ich noch eine Frage. Wo finden deine Zuhörer mehr über dich und dein Angebot?
Zu dem, was ich gerade erzählt habe mit Entspannungsfähigkeit und, glaube ich, dass es ganz lesenswert ist, mein Buch zu lesen. Ich habe ja vor einiger Zeit oder vor kurzem erst ein Buch rausgebracht. Das heißt Und jetzt ich. In 60 Minuten zu mehr Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und Erfolg. In diesem Buch geht es eben genau darum, wie kommen wir sehr schnell dahin, dass wir uns anpassen können, Es beschreibt 4 Kurzzeitmethoden. Eine hatte ich eben schon mal angesprochen, dieses herzfokussierte Atmen. Mhm. Aber es sind eben auch noch Sachen drin wie Wingwave. Da winkt man Dinge weg, klingt spooky, funktioniert aber, kommt aus der Traumatherapie. Mhm. Es ist etwas drin zum Thema Neurofeedback, was ich auch sehr, sehr spannend finde, welche Möglichkeiten das bietet. Es ist was zum Thema Kreativitätshypnose mit drin, wo man sich einfach mal ein Talent ausleiht, damit mehr an Sicherheit bekommt und dann natürlich auch wieder ruhiger wird. Mhm. Also das finde ich sehr spannend. Und wenn man ansonsten mehr Informationen haben möchte, sehr gerne gucken unter www.holgerkracke.com oder, wenn es um diese Gesundheitsschiene auch noch mitgeht, unter www.jobfit-institut.de.
Perfekt. Das werde ich alles verlinken in den Shownotes, dass die Leute das nicht tippen müssen, sondern direkt klicken können. Auf der holgerkracke.com bin ich sozusagen parallel gerade und da gibt es auch diverse Videos, wo man dich mal in Aktion auf der Bühne sehen kann. Und ich glaube, wenn man die gesehen hat, will man dich auch live bei sich im Unternehmen haben. Also, mir hat das Interview total Spaß gemacht. Es war ja auch nicht wirklich ein Interview, es war ja eher ein nettes Gespräch beim Kaffee.
Es war fast schon
ein
Monolog, oder? Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel erzählt, lieber Oliver.
Ich fand es genau richtig. Also und das ist ja auch der Witz, dass du erzählst, was du tust und dass die Zuhörer eben mitkriegen, mal anders auf die eigenen Dinge zu gucken, weißt du? Mhm. Das hier ist zwar der Blickwinkel-Kunde-Podcast und irgendwie geht es hier um den Kunden, aber ne, das hängt ja alles zusammen. Also ohne Mitarbeiter keine anständigen Prozesse, keine Abläufe, kein Kunde zufrieden. Das hängt ja alles zusammen.
Absolut, absolut. Bin ich völlig bei dir.
Ich danke dir sehr. Mir hat Spaß gemacht. Bis bald.
Ich sage ganz lieben Dank. Ciao, ciao.
Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.